Es ist ja manchmal spannend, wie man auf eine Predigt kommt. Es ist nochmal Open Topic, weil Luzern hat heute Vision Sunday. Wir starten dann nächsten Sonntag offiziell alle miteinander mit dem sogenannten Jahresthema, die vier Elemente. Genau, mit der Erde fangen wir an. Erde, Wasser, Feuer und Luft. Die vier Elemente, die wir das Jahr fokussieren. Nächsten Sonntag geht es los mit dem Feld Erde. Und Open Topic ist einerseits mega cool, du kannst alles machen, und einerseits mega schwierig, weil du kannst alles machen. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich bringen, so, einfach aus dieser Fülle von Themen, die das Leben und die Bibel hergibt. Und dann erinnert, am 1. Januar habe ich ein WhatsApp bekommen von der Noemi. Genau, Noemi, die den Podcast wird nachhören wird, sie ist leider nicht da. Danke vielmals, dass du mir ein WhatsApp geschickt hast. Kannst du das schnell einblenden, Walter? Ich glaube, das nächste Bild. Happy New Year. Ich habe das noch echt ziemlich gelungen gefunden. Es gibt ja recht viele so Silvester- oder Neujahrs-Ding und die viele vielleicht kennen ihr auch. Das habe ich nicht gekannt. Ich habe es sehr lustig gefunden, aber gleichzeitig auch sehr tief. Und dann ist mir das in den Sinn gekommen, lustigerweise, während der Predigtvorbereitung. Und so wie Humor ist so meistens eh gut bei mir. Und dann habe ich gedacht, mal der Malchus, der Bursch, der sein Ohr für eine kurze Zeit verloren hat, das wäre ein spannendes Thema. Jetzt sind Sie aber Wunder. Wer von euch hat schon mal eine Predigt über Malchus gehört? Sehr gut. Das habe ich sehr gerne, wenn ich eine frisch gemähte Wiese habe. Gut, ich habe noch nie eine gehalten. Für mich ist es auch das erste Mal. Was wir jetzt werden machen, ich werde ein Plädoyer machen. Ein Plädoyer für verschiedene Texte, beziehungsweise für den Text in verschiedenen Bücher zu lesen, verschiedene Evangelien zu lesen. Die Geschichte von Malchus, die kommt viermal vor. Also alle vier Evangelisten, alle vier Apostel haben die Geschichte aufgeschrieben. Und das ist eigentlich auch logisch, es geht ja gerade um Gefangennahme von Jesus, es geht um Gethsemane. Passion haben ja alle vier drinnen, logischerweise, darum auch der Malchus. Wir werden es so machen. Ihr könnt es selber lesen in eurer Bibel. Wir haben die Stellen hier rausgeschrieben. Oder du kannst einfach, wir werden nachher die Stellen ausgeschrieben auf dem Screen zeigen, etwa plus minus eine Minute. Etwa. Also ihr könnt einfach lesen, da vorne, ihr könnt sie selber aufklicken und aufblättern. Und ab dem 4. ab Johannes werde ich dann noch lesen. Genau, dass wir gemeinsam die Texte lesen, weil das ist nachher wichtig für die Predigt nachher. Dann fängt es an mit dem Matthäus, genau. Genau, da lese ich den Johannes, so, da können wir zusammen lesen. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus aus Nazareth, antworten sie wieder. Ich habe euch doch schon gesagt, dass ich es bin, entgegnet Jesus. Wenn er also nur mich sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Damit sollte sich erfüllen, was Jesus früher gesagt hat. Ich habe keinen von denen verloren, die du mir anvertraut hast. Simon Petrus hatte ein Schwert dabei. Plötzlich zog er es, schlug damit auf Malchus, den Diener des Hohepriesters, ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl Petrus, steck dein Schwert weg. Soll ich etwa deinen bitteren Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Die römischen Soldaten, ihr Offizier und die Männer der Tempelwache nahmen Jesus fest und fesselten ihn. Wenn wir gerade interaktiv weitermachen, bei diesen vier Dingen, jetzt habt ihr drei gelesen, einen gehört, oder alle vier gelesen natürlich. Was fällt auf? Ihr könnt einfach drei rufen. Fällt euch etwas auf? Ja. Genau. 1. Johannes erwähnt, dass es der Petrus war und dass es der Malchus ist. Habt ihr eine Ahnung, wieso das könnte sein? Habt ihr eine Ahnung? Weil, also, zeitlich ist der Johannes der späteste. Er hat es sogar erst im höheren Alter geschrieben, etwa 50, 60 Jahre nachdem es passiert ist. Das heisst, alle Augenzeugen sind schon tot gewesen, oder fast alle. Petrus ist schon tot gewesen. Der Petrus hat nichts mehr müssen befürchten. Und so hat er gewusst, hey, look, es ist eh schon durch. Jetzt kann ich sagen, wie es war und wer es war. Und die anderen haben da noch geschwiegen, einfach um den Petrus nicht unnötig irgendwie in die Bredouille zu bringen. Was fällt sonst noch auf?
Nur der Lukas hat geschrieben von der
Heide. Richtig. Wieso echt? Ist es ein Zufall, dass Lukas das gemacht hat? Richtig, sehr gut. Hey, hey, braucht mich gar nicht mehr. Lukas, Arzt, ja, absolut. ist ja noch spannend, dass nur er das geschrieben hat. Ich nehme an oder vermute, alle anderen setzen es wie voraus. Dass wenn etwas passiert, dass Jesus heilt, weil Jesus heilt, was immer auch, wenn immer jemand ein Leiden hat, die anderen setzen es voraus, nur der Lukas. Aber es ist schon schön, dass einer das beschreibt, dass er auch geheilt worden ist. Finde ich noch wichtig. Genau, der Malchus wird ja noch einmal erwähnt, by the way. Und ich glaube einfach auch, dass es für mich jetzt, ist jetzt meine Auslegung, es geht in dieser Geschichte weniger um den Malchus als um Jesus und auch um den Petrus. Malchus ist nur, also das Mittel zum Zweck, es klingt wieder so. Ich meine es nicht Abschätzung, sondern es ist einfach nur, er ist zum falschen Ort, am falschen Ort oder auch am richtigen Ort, am richtigen Zeit in dem Sinn. Aber es ist wie das Bild dafür. Es geht nicht um den Malchus oder nicht konkret. Gibt es sonst noch Gedanken dazu?
Mhm.
Ja, wahrscheinlich auch sehr freudig. Ich habe das noch cool gefunden. In einer Ding schreibt er, dass der Petrus fragt, sollen wir etwas machen? Und bevor Jesus irgendetwas kann sagen kann und sagt, macht er schon. Oder vielleicht, ich erkenne mich dann manchmal auch, ich frage, aber in dem Moment weiss ich schon, wenn ich Frage stelle, was ich eigentlich will. Und vielleicht frage ich aus Goodwill oder irgendwie, weil ich die Antwort noch gerne möchte, bestätigt haben und so. Habe ich noch speziell gefunden. Was mich aber am meisten Eindruck gemacht, nicht falsch verstehen. Was ich wirklich krass finde, sagen wir mal so, dass der Bursch, der Petrus, mit dem Schwert das Ohr trifft und nichts anderes. Also nicht, also ich weiß auch nicht. Irgendwie ist er dann so, wenn er nicht so da gestanden habe wie ein Stier oder so. Er hat nicht Schulter, man liest nicht von der Schulter, man liest nicht, dass er die Haare noch geschnitten hat oder sonst etwas. Man liest nicht, dass er irgendwie ins Feld rausfuchtelt, wie so ein schlechter Mantel- und Degenfilm. Es ist wirklich einfach das Ohr. Das hat nur das Ohr treffen, wahrscheinlich auf 1000 Hiebe schaffst du es einmal. Und der Petrus hat es irgendwie geschafft, das Ohr zu treffen. Das in sich ist, finde ich, wirklich, wirklich krass. Und genau, also von dem her wirklich, was aber das Schönste ist, wenn wir jetzt beispielsweise würden sagen, irgendein Unfall passiert, wir würden vier Zeugen von euch, wir würden vier Leute fragen, die Polizist für vier Leute fragen, es wären vier verschiedene Details, die erwähnt würden werden. Oder anderes Beispiel, wenn Joel und ich manchmal Predigten vorbereiten, dann arbeiten wir zusammen alles ausarbeiten. Wir haben die gleiche Bibelstelle, wir haben die gleichen Predigtpunkte, wir haben die gleiche Stossrichtung. Es sind zwei verschiedene Predigten. Das ist manchmal recht überraschend. Und das ist ja manchmal, was von Kritik ausgelegt wird. Sagen die widersprechen sich ja, schau mal die vier Texte, der schreibt das, der schreibt das, der schreibt das. Am Gegenteil, die Stossrichtung wird bei allen vier Geschichten gleich. Es hat gewisse Details, die der andere mehr betont und der andere weglässt. Und das finde ich auch schön am Ergänzen. Stell dir vor, die vier Geschichten wären genau tupfgleich. Jeder würde genau das Gleiche schreiben. Wie langweilig wäre denn das? Jeder bringt seine Eigenheit rein, seinen Charakter rein. Eben Lukas am Arzt ist wichtig, hey, das Ohr ist wieder drangekommen, es ist alles gut ausgegangen. Die anderen sehen es wie voraus, es ist wie klar. Oder auch, dass vielleicht die Geschichte auch mit dem Freilassen. Eben, Jesus sagt, hey, lasst sie gehen. In anderen Stellen sagt sie sind geflüchtet. Ich glaube, es war beides. Ich glaube, dass Jesus eben gesagt hat, sie sollen gehen. Und ich glaube, die Jünger mit der ganzen Meute, die dort waren, waren sehr, sehr froh, dass sie gehen können. Und bei der erstbesten Gelegenheit gerade davon gerannt sind. Und gesagt haben, ja, aber Jesus, nein, weißt, du musst nicht so grossmütig tun. Weißt, wir sind schon da und alles. Also eben, das ist cool an der Bibel, das ist cool an den verschiedenen Evangelien. Es bringt etwas drin, es ergänzt sich. Und der Kritikpunkt vielfach, tue ich vielfach ins Gegenteil verkehren. Jetzt, jetzt kommt der Malchus. Malchus ist noch spannend, sein Name, was sein Name bedeutet. Es ist die griechisch-latinische Form vom hebräischen Melech, vom König. Das ist noch spannend, das trifft jetzt ja nicht ganz, so der Name auf seine Position, weil er ist, wie gesagt, Sklave, er ist Diener. Und dass der Malchus dort ist, ist ja kein Zufall, weil ranghöhe Leute, wie ein Hohepriester, die haben, wenn es Herd auf Herd gegangen ist, haben sie immer Diener auch vorausgeschickt. So eine Art wie bei einem Krieg, so das Bodenpersonal, so die Speerspitze zuvorderst. Und dann kommen dann die anderen auf die gemähte Wiese. Anni hat recht gehabt, ich glaube auch, dass der Malchus überrascht war, was passiert. Ich glaube aber auch, dass er kein Soldat war. Er war ein Diener. Er war auch nicht bewaffnet, höchstwahrscheinlich. Und auch nicht geübt. Ich meine, wenn er ein Soldat war, hat er vielleicht zurückgeschlagen oder hat sich gar gewehrt. Aber er war wie als Diener überfordert, überrascht. Man hat gar nicht gewusst, was er machen soll. Und was auch spannend ist, ist, dass von Malchus nachher nie mehr etwas gehört. Manchmal hört man von Leuten, die etwas mit Jesus in Berührung kommen. Ein Nikodemus, ein Josef Arimathäa. Sie kommen irgendwie, irgendetwas lernen daraus und tauchen wieder auf. Der Malchus taucht nie mehr auf. Sein einziger Beitrag ist, dass ihm das Ohr abgehauen wird und wieder angemacht wird. Wird für ihn wie Weihnachten gewesen, dass es wieder angehauen hat, natürlich. Aber es ist ein Bild von dieser Gnade. Ich habe als Titel ja gehabt, der unverschämt barmherzige Christus. Ist natürlich abgeleitet, für die, die sich erinnern können, ja, im Paladina, an der Referentenwochenende, würde ich über den unverschämt barmherzigen Gott fokussieren, im Geschichte von Jona. Und da geht es darum, dass Jesus unverschämt barmherzig ist. Und vor allem unverschämt barmherzig, wenn man überlegt, Jesus macht das ja nicht irgendwie bei einer Bergpredigt, wo die Leute gebannt hören und so eine richtig coole Atmosphäre ist. Er macht es auch nicht irgendwie im Kreis der Jünger, wo so eine schöne, persönliche, enge Atmosphäre ist. Er macht es in Gethsemane. Er macht es kurz, nachdem er seine schwächste Stunde hat, wo er sagt, Gott, Vater, wenn möglich, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Er wird gestärkt von den Engeln. Er kommt Kraft über und gleich weiß er, was ihn erwartet. Er weiß, es wird Spott folgen, es wird Geißelung folgen, es wird Folter folgen, es wird der Kreuzigungstod folgen. Es wird Trennung vom Vater folgen. Und auch in dem ganzen Ding, wie oft haben wir manchmal, habe ich manchmal das Gefühl, so, hey, das ist jetzt gerade so schwierig und so druckvoll und so viel Zeug, ich kann jetzt auch mal ein bisschen frecher sein oder jetzt auch mal etwas ignorieren oder einfach lieblos oder was ich was sein. Das gibt es einfach nicht. Was hätte es da Jesus können machen? Wenn es Jesus hätte können, hätte ich da können sagen, hey, weißt du was, du, Sklave vom Hohepriester, der Hohepriester, der eh ein falsches Spiel dann wird spielen, du hast es verdient. Jesus sagt, nein, gerade auch dem Malchus, auch gerade dem Mensch, schenke ich meine volle Gnade, die volle Wiederherstellung, was sein Ohr betrifft. Das ist die unverschämte Barmherzigkeit und Gnade, die Gott einem Malchus gibt und die Gott dir und mir ebenso gibt. Es ist ja eben der Petrus meint es gut, irgendwo durch, oder? Aber er macht es dann nicht gut. Also Jesus tadelt ihn auch. Es ist aber auch spannend, ich glaube, dass das so ein bisschen der Spirit heutzutage, dass der Petrus recht gefeiert wird. Ich habe da ein paar Filme genommen. Ein paar Bilder, genau so, die so gut, ja, Drachenfilme, so Selbstschutzfilme, die recht beliebt sind. John Wick, Gesetz der Rache, Dirty Harry. Ich habe von jeder Generation versucht, ein bisschen einen vorzunehmen. Die Filme gehen durch die Decke. Die verkaufen sich mega gut, die Kinos laufen ewig, sind immer beim Publikum sehr hoch gewertet. Einfach so, die Filme, endlich nimmt etwas Gesetz in die Hand. Endlich wird, wenn der Hund zum Beispiel von John Wick getötet wird, ist das ein guter Ding, zum Hund den anderen nicht umbringen, oder? Genau, aber die Logik muss man nicht diskutieren. Aber auf jeden Fall, einfach, endlich wehrt sich jemand, begehrt jemand auf und all die Bösen, die sterben, die sollen sterben, die haben es nicht anders verdient. Das ist ein ganz komplett anderer Fokus. Aber es verkauft sich gut. Die Leute haben das gern. Es ist beliebt. Es zeigt einen anderen Spirit. Nicht alle sind per se einfach nur schlecht. Also unterhaltsam sind es je nachdem schon auch, je nach Ding. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, hey, was da vermittelt wird, ist jetzt nicht gerade das Beste, was wir haben können. Weil Gott ganz einen anderen Fokus darauf zeigt. Gottes Fokus ist komplett anders. Wir haben das mit zwei Zitaten gesehen. Mit Zitat vom Theologen und Zitat von Jesus selber. Er sagt, es darf nicht vergessen werden, dass das Reich Gottes nicht durchs Töten, sondern durch das Getötetwerden gebaut wird. Also getötet werden natürlich auf Bezug auf Christus, der für uns gestorben und verstanden ist. Und eine sehr pazifistische Aussage natürlich. Aber Jesus sagt das noch klar. Er sagt an Pilatus im Johannes 18,36. Johannes antwortete, Mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Jesus zeigt klar, Waffengewalt ist keine Lösung. Und der Petrus meint es gut und er hat gewisse Sympathien. Aber gut gemeint ist nicht gut gemacht. Jesus tadelt ihn und sagt, hey, so nicht. Das ist nicht mein Weg. Das ist nicht der Weg, den ich lebe. Das ist nicht der Weg, den ich predige. Das ist nicht der Weg, den ich vorangehe. Und ich habe mir noch überlegt für den Petrus und ja dann wieder einen Tadel über, wenn es ja um Petrus Scham geht, dass er sich schämt. Und denkt man ja vielfach einfach an Verrat. Dass er relativ gross erzählt hat, hey, ich folge dir bis in den Tod. Und kaum geht es um darum, ihn zu bekennen, dann verneint er ihn und flüchtet dann brüllend. Und zieht sich dann zurück. Und auch wenn Jesus sagt, hey, hüte meine Schafe, braucht er zuerst 3 Anläufe. Oder? Und ich habe mir gedacht, das hängt mit dieser Verleugnung zusammen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht hängt es auch noch ein bisschen zusammen, die ganze Schwertgeschichte. Vielleicht auch, dass er vorher geschlafen hat. Also, versteht ihr? Es ist wie noch ein weiterer Punkt drin. Und natürlich ist es auch nicht zu vergessen, wenn jetzt Jesus Malchus nicht geheilt hätte, wäre es für den Petrus eng geworden. Ich glaube, der Petrus hat kein gutes Ende genommen, den hat man gefangen genommen und entweder ewig eingekerkert oder gerade umgebracht, weil ein Angriff auf einen Diener vom Hohepriester ist ein Angriff auf den Hohepriester selber. Da haben wir keinen Unterschied gemacht. Leider nicht im Lohn und in der Stellung, oder? Aber so schon. Also der Petrus wäre schlecht ausgegangen, wenn Jesus nicht geheilt wäre. Und das ist wie der Schwerthieb war wie der Anfang vom temporären Zerfall gewesen. Klar, schon schlafen vorher, wo sie sich so vorgenommen haben, Jesus, wir wollen bei dir sein, dann sind sie nachher eingeschlafen. Okay, kann passieren. Aber mit dem Schwerthieb hat er nachher alles. Eben, sie sind ja alle Windeseil zerstreut gewesen. Und erst mit seiner Auferstehung, als er sie wieder gesammelt hat, sind sie wieder zusammengekommen. Der Schwerthieb als ein Bild vom Anfang vom Ende. Zum Glück war es ein temporäres Ende, ein kurzes. Aber was mich am stärksten angesprochen hat, ist ganz klar, wie gesagt, wo die Leute, wo die Jünger hätten sollen beten und wachen, ist eine Stunde zu lang gewesen. Wenn es umgegangen ist, sich zu wehren und reinzuhauen, ist der Petrus hellwach. Und wie oft erkenne ich mich genau da auch wieder? Wie oft fällt es mir schwer, einfach eine Stunde zu beten, oder kürzer oder länger? Aber wie leicht fällt es mir zu handeln, zu machen, zu wirken, reinschiessen, verbal oder tatkräftig. Und das haben wir vieles auch aufgezeigt. Wissen wir ja, dass Gebet oder auch wirklich, gerade am Anfang vor allem auch, dass es manchmal ein Kampf ist, dass es auch ein geistlicher Kampf ist, dass wir währenddessen 1000 andere Sachen in Sinn kommen könnten machen und wir wieder davon wegweichen. Und dass wir in den Kampf reingehen sollen und sagen, ich will jetzt Zeit dem himmlischen Vater geben und putzen kann ich nachher auch und zurückschreiben nachher auch. Wie schnell können wir wirken? Wie schnell können wir reinschiessen? Wie schnell kann ich das machen? Aber ich möchte beten, ich möchte dran sein. Und das Schöne ist, ich kann nachher immer noch wirken, ich kann nachher immer noch reinschiessen. Weil wenn ich nach einer Stunde bete, schiesse ich sicher anders rein, als wenn du einfach aufstehst und gerade erst reinschiessen. Verstehen Sie das Bild? Es ist wie das Fundament, das ist, die Verbindung mit Gott. Die Connection mit Gott, das Aufladen in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes, so wie sie in dieser Woche mehrfach haben können, wie gut das tut, aufgeladen werden. Und aus dem aufgeladen sein mit der Gegenwart Gottes, bin ich überzeugt, kommen viel schleuere Aussagen, kommen viel schleuere Taten, es kommen viel effizientere Taten. Dreischlagen ist nicht schwer, dreischiessen ist nicht schwer. Aber in die Gegenwart Gottes einzutauchen und aus dem aus eine gute Tat und Wort zu machen, das ist, was mich angesprochen hat, was mein Hauptpunkt ist für die Predigt heute. Ich möchte in den Schlussteil kommen. Das Schöne ist auch, eben, es tönt gut, was ich sage, aber vielfach schiessen wir manchmal rein oder wir sind verzagt, wir sind kopflos, wie ein Petrus da in diesem Bild. Jesus bleibt immer souverän. Obwohl Jesus selber, wie gesagt, kurz vorher noch sehr am Kämpfen war, in dieser ganzen Geschichte, die wir gelesen haben, Jesus bleibt immer souverän. Er bleibt Herr von der Lage. Er sagt auch, er tut es auch spiegeln, hey, ich bin die ganze Zeit aktiv gewesen. Wieso müsst ihr mich so dunkel und so finster einfangen? Klar, es ist eine finstere Tat. Es passt, dass sie mitten in der Nacht im Päckchen. Jesus bleibt souverän. Und das ist auch, wo wir es festheben können. Er bleibt souverän in deinem Leben, was immer auch ist. Er ist auch durch eine besondere List gefangen genommen worden. Ich meine, es hat ja nicht so viel gebraucht. Es hat nur jemanden gebraucht, wo Jesus beschattet und gut ist. Es braucht nicht so viel eigentlich. Man hat gewusst, wo Jesus sich bewegt. Er hat kein Geheimnis gemacht. Er hat keine Security gehabt, die gesagt hat, hey, so und so muss ich schauen. Er hat dann irgendeinen Doubles gehabt, wie einen Putin oder so. Er hat einfach gewirkt. Aber er hat gewusst, wie es passieren wird. Also er hat gewirkt, gewusst, nach Gottes Ratschluss muss das passieren. Nichts passiert außerhalb von Gottes Ratschluss. Wir können das nicht immer ganz einordnen oder vielleicht auch verstehen, aber wir dürfen uns daran heben. Und dass uns Gott so viel zumutet, wie wir ertragen können, was auch in der Bibel steht. Und manchmal haben wir das Gefühl, das stimmt nicht, weil das ist zu viel, was ich kann. Das ist nicht mehr subjektiv, immer schwierig, weil auch viele Gefühle und Emotionen und Schmerz verbunden sind. Aber vielfach unterschätzen wir uns auch. Vielfach sind wir auch, bin ich auch wehleidig und drehe mich im Selbstmitleid und das Gefühl, ich wäre die ärmste Person auf dieser Welt, was überhaupt nicht stimmt, wenn man die ganze Erbe anschaut, mit der ganzen Verfolgung und Kriegen und alles. Wie oft habe ich, wenn ich etwas überwunden habe, gemerkt, dass man gut da hat, auch ein bisschen durch etwas geläutert zu werden, durch eine schwierige Situation durchzukommen. Und natürlich ist es wieder etwas anderes, wenn man einen Schicksalsschlag hat, wenn man ein körperliches Leiden hat, das einfach nicht weggeht. Aber dass man in dem hinein auch wieder Gott sucht und findet. Weil erstmal, Gott gibt uns so viel, wie wir können ertragen können. Und zweitens, in diesen Nöten schenkt Gott Kraft. Meine, Jesus hätte sich schon gewünscht, dass er nicht das Kreuz müsste. Aber es hat es gebraucht, für das Erlösungswerk zu vollenden. Er hat ihm aber durch den Engel Kraft geschenkt. Und wir können um Kraft beten, wenn wir am Anschlag sind. Das sollen wir tun. Die Erlösung ist das einzige Ding von Jesus Christus. Und er macht das und er macht das gern. Er nimmt den Kelch auf sich, wie es im einen Evangelium steht. Der Kelch vom Leid verwandelt sich aber in den Kelch von der Freude. Für das möchte ich beten. Jesus Christus, danke, dass du ein souveräner Gott bist. Dass du ein souveräner Gott bist, der um Leid und Schmerz nicht ausgewichen ist, sondern das selber auch erlebt hat. Es steht im Hebräer, dass du uns Menschen sehr gut verstehen kannst, weil du alles auch erlebt hast. Leid und Schmerz und Schicksalsschläge und Verrat und Spott und all das. Und du bist uns nahe. Und wenn wir mit all diesen Anliegen zu dir kommen, dann weißt du, was es bedeutet. Du bist kein ferner Gott, der irgendwo irgendwie in einer Villa von uns runterschaut, im Feld stechen, sondern du bist mittendrin, auf dem Feld mit uns und leidest mit uns und freust dich mit uns. Ich möchte dir danken für die Geschichte von Malchus, die vor allem auch eine Geschichte von Petrus ist und von dir. Und dass wir uns immer in deine Gegenwart suchen, dass wir gestärkt werden aus deiner Gegenwart, dass wir deinen Ratschluss dürfen wahrnehmen und ertragen. Und vor allem, was, wie gesagt, mich am meisten angesprochen hat, dass wir aus deiner Gegenwart dürfen handeln. Dass wir aus deiner Gegenwart dürfen aktiv werden. Dass wir aus deiner Gegenwart dürfen reinschiessen. Und nicht einfach nur aus dem Gutgemeinten. Danke, Vater, dass du mit uns bist, dass du uns segnen tust, jeden einzelnen von uns. Und dass du uns einfach immer die Stärke tust, wo immer wir auch dich brauchen. Dir gehört alle Ehre, du wunderbarer Sohn Gottes. Danke, was du gelebt hast. Danke, was du für gestorben und verstanden bist.